ihr da draußen an den Kopfhörern. Ich bin Josephine und ich freue mich, dass es hier in diesem Podcast und auch sonst da draußen immer mehr um Suffizienz geht. Ich freue mich auch sehr, dass ich Teil dieses Projekts hier sein darf und meine Gedanken mit euch teilen kann. Ich bin gerade als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Landau beschäftigt und lebe am Bodensee mit meiner Tochter zusammen, die ihr später auch noch kennenlernen werdet. Auch ich würde mich zumindest, wenn ich über mein berufliches Dasein spreche, als Umweltpsychologin beschreiben, aber gleichzeitig auch als eine Person, die gern über die Grenzen einer Disziplin auf ein Thema blickt. Und mir macht es Spaß, Querverbindungen zu anderen Wissenschaftsbereichen zu schlagen. Und das liegt aus meiner Sicht bei Suffizienz besonders nahe. Denn es ist ein Begriff, der aus der interdisziplinären Debatte stammt. Ja, und Suffizienz kann man aus vielen Perspektiven und wissenschaftlichen Disziplinen betrachten. Ein paar haben wir auch schon in diesem Podcast hier kennengelernt. Und es ist zweifelsohne ein sehr streitbarer Begriff und auch ein sehr akademischer. Er weckt vielseitige Assoziationen, also immer wenn ich mal mit Leuten darüber spreche, kommen schon immer sehr viele spontane Gedanken, teilweise auch negative, vor allen Dingen, wenn man außerhalb der grünen Blase mit Menschen über Suffizienz spricht. Aber Suffizienz ist konzeptionell auch noch offen und kann mit Leben gefüllt werden, also indem wir Dinge tun, die vielleicht in dieses Bild von Suffizienz passen, aber wir noch gar nicht genau wissen, wie das eigentlich aussieht. Füllen wir den Begriff ja noch mit Leben und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht an diesem Begriff. Das alles sind aus meiner Sicht eben auch nicht nur Hürden oder Probleme, sondern auch ganz viele Chancen. Ja, und was beschäftigt mich jetzt an diesem Begriff? Was sind meine Fragen und Gedanken, die ich zu Suffizienz habe und die ich auch gern mit euch teilen möchte? Eine Frage, die mich während meiner bisherigen Forschung interessiert hat, ist die Frage nach den kollektiven Hürden zu einer Transformation hin zu einer suffizienzorientierten Gesellschaft. Also die Frage, wie Gesellschaft eben aktuell funktioniert und wie das auf die darin lebenden Menschen wirkt. Und ja, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie so ein Locked-in-Problem. Was sind da so die hemmenden Faktoren, um so einen kollektiven Mindshift voranzutreiben? Und was sind eben auch die Hebel, die das vielleicht verändern können und vielleicht auch qualitative Sprünge machen können? Ja, und ich habe ein paar Expertinnen aus der Suffizienzszene dazu befragt und mit denen Interviews geführt. Und da kamen so vier Schlüsselfaktoren für eine Transformation in eine suffizienzorientierte Gesellschaft zutage. Das waren zum einen Narrative. Was bedeutet das? So Narrative, wie sprechen wir als Gesellschaft über die Regeln in unserem System, was wird da immer wieder erzählt, was wird über Wirtschaftsverhältnisse gesprochen, über ökonomische Leitbilder oder eben auch kulturelle Leitbilder. Und vor allen Dingen haben wir auch Gegennarrative, also erzählen wir uns auch andere Geschichten. Wie kommunizieren wir solche Alternativen zur aktuellen Lebensform und ja, malen wir uns auch Bilder aus über eine Zukunft, die wirklich nachhaltig oder eben suffizienzorientiert ist? Ja, vielleicht denkt ihr auch einmal darüber nach, wann ihr das letzte Mal über Suffizienz gelesen habt und wo ihr das vor allen Dingen auch nicht tut. Ja. Wird das Ganze dann positiv oder negativ eingebettet? Wird von Verlustangst gesprochen oder einer lebenswerten Zukunft? Also wie wird dieser Begriff auch in bestehende Diskurse eingebettet? Ein zweiter großer Punkt war, welche Belohnungs- und Bewertungsstrukturen unsere Gesellschaft etabliert hat und wie diese implizit wirken. Darin verbergen sich so Fragen wie, was bedeutet Erfolg für uns selbst, für Gruppen, für Unternehmen? Nach welchen Kriterien bewerten wir andere? Nach welchen Kriterien wird Erfolg in der Gesellschaft bewertet und gemessen? Besitze ich vielleicht sogar ein Unternehmen, das eigentlich nicht möchte, dass Menschen so viel konsumieren, aber letztlich müssen am Ende ja doch schwarze Zahlen stehen und ist dieses Unternehmen eingebettet in ein Wirtschaftssystem? Und wecke ich mit meinem vielleicht Laden oder meinem Unternehmen Bedürfnisse, die vorher nicht da waren? Und was wäre überhaupt ein suffizienzorientiertes Unternehmen? Würde so ein Projekt belohnt werden? Ja, und weiter ging es viel um Strukturen, die unseren Rhythmus und unseren Alltag bestimmen. Zeit war da ein ganz wesentlicher Faktor. Ja, wie machen es Zeitinfrastrukturen möglich, überhaupt Alternativen zu leben und auszuprobieren? Welche Pfadabhängigkeiten bestimmen unseren Alltag? Muss ich jeden Tag mit der Bahn oder dem Auto zur Arbeit fahren? Kann ich das Rad nehmen? Habe ich die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten? Oder verbietet das meine Tätigkeit, die ich gelernt habe, die ich auch gerne ausführen möchte? Ja, und ein letzter Punkt, der in den Interviews oft hervorkam, war die Frage nach der Verantwortung und Verantwortlichkeiten. Wer trägt wofür Verantwortung und sind diese Verantwortlichkeiten eher auf Individuen fokussiert oder auf Gruppen? Analysieren wir individuelle Verantwortlichkeiten oder kollektive, wenn wir über eine Veränderung sprechen? Und wie mutig sind wir, Strukturen für kollektive Veränderungen wirklich zu implementieren? Wie stark lassen wir unterschiedliche Personen dieser Gesellschaft an Entscheidungen teilhaben und diese auch wirklich mitgestalten, also tatsächlich mitgestalten? Damit verbunden war auch oft das Thema von Kreisläufen, in denen ja alles miteinander eigentlich verbunden ist und der Ausgangspunkt ja im ganzen Prozess eine Rolle spielt, weil man kommt ja wieder darauf zurück und auch hier Verantwortung eigentlich geteilt ist. Aber wie sind solche Kreisläufe in unserer Gesellschaft gestaltet? Oder haben wir überhaupt Kreisläufe? Tragen wir die Verantwortung für die Dinge, die wir tun, produzieren und konsumieren? Ja, von diesen Gedanken ausgehend möchte ich euch noch an einem Gespräch mit meiner 7-jährigen Tochter Charlotte teilhaben lassen. Auch mit ihr rede ich manchmal über Themen und die in diesem Bereich sind und frage sie nach ihren Gedanken. Es wird jetzt nicht mehr so stark um Suffizienz gehen, weil auf die Frage, was Suffizienz sei, meinte sie, habe sie keine Ahnung. Dennoch möchte ich euch gerne an dem Gespräch teilhaben lassen, was ich mit ihr geführt habe. Das Gespräch hat zu einem anderen Zeitpunkt stattgefunden und vielleicht bringt es den einen oder anderen, die ein oder andere zum Schmunzeln. Ich habe mir gedacht, ich mache den Podcast mit meiner Tochter. Die sitzt nämlich gerade neben mir.
Charlotte.
Charlotte ist 7 Jahre und geht in die 2. Klasse. Und ja, wir unterhalten uns eigentlich relativ oft über Themen wie Klimawandel oder Natur und was das uns so wert ist. Oder wir probieren einfach aus, wie es ist, in der Natur zu sein. Naja, und ich finde, mit Kindern kann man manchmal sehr schöne, so philosophische Gespräche führen. Und das hat mich auch zu der Idee gebracht, hier einfach, naja, so ein paar Sachen mit meiner Tochter mal so anzusprechen und euch daran teilhaben zu lassen, was sie darauf so antwortet. Manchmal finde ich das so ganz augenöffnend und einfach so klar, dass man danach eigentlich nur lächelnd sagen kann, stimmt, du hast recht. Sag mal, Charlotte, was denkst du denn? Braucht der Mensch die Natur oder braucht die Natur den Menschen?
Also ich würde eher sagen, der Mensch braucht die Natur, weil wenn die Häuser so nah aneinander stehen, es keine Natur gäbe, wie es zum Beispiel, wenn einfach es keinen Garten gäbe, nichts, einfach nur Häuser, die nebeneinander stehen, dann kann man ja auch nicht die Fenster öffnen oder sowas. Dann kriegt man halt keine frische Luft rein und dann weiß man ja auch gar nichts, wie es so aussieht. Dann denkt man nur, hier ist alles nur dunkel.
Und was magst du besonders in der Natur?
Ich mag den Geruch sehr und ich mag die Pflanzen und ich mag eigentlich vieles.
Wie riecht
es? Außer ich finde es manchmal auch sehr blöd, dass einfach die Autos rumfahren und das ist dann halt auch schlecht für die Umwelt und irgendwann. Ja, und dann fällt dann die Erde in die Sonne und dann ist es halt...
Was, dann fällt die Erde in die Sonne?
Ja, wenn die Luft einfach nicht mehr so gut ist oder sowas, dann plumpst sozusagen, hat meine Freundin gesagt, einfach die Erde in die Sonne, puff,
puff.
Und dann ist sie weg. Oder das gibt's nichts mehr, nur noch die Sonne und sonst nichts mehr. Die Menschen sind tot. Ja, ich stelle mir das irgendwie so vor, wie als wäre jetzt, als wie bei den Dinosauriern, dass die einfach mal mit so einem harten Ball klumpen oder halt so einen richtig harten Stein einfach auf die da drauf und dann sind alle kaputt und tot.
Und hast du das Gefühl, dass du da was machen kannst, dass das nicht passiert?
Naja, einfach vielleicht auch ein bisschen weniger fliegen oder sowas oder Auto fahren oder einfach Sachen machen, die einfach besser sind für die Umwelt und ja.
Aber was ist eigentlich die Umwelt? Und was bist du?
Ich bin ein Mensch.
Okay, und die Umwelt, was ist das?
Das ist die Erde, finde ich. Und das ist einfach so eine Erde, die... Ja, ich kann
es nicht... Aber bin ich auch Umwelt?
Naja, ja, du gehörst ja zu der Erde und du lebst ja da drauf. Wenn du nicht da drauf leben würdest, dann auf dem Mond, dann wärst du keine Umwelt. Dann wärst du sozusagen, du gehörst zu dem Mond.
Ah ja, okay.
Würde ich mal so sagen.
Also wenn du nicht fliegst, dann machst du das auch für mich.
Oder wie? Naja, wie soll ich sagen?
Was ist für dich denn ein gutes Leben?
Wenn ich einfach mal rausgehe, zum Beispiel am Meer sitze und einfach mal die Sonne genieße und baden gehen kann. Ich finde das einfach total schön. Deswegen würde ich das auch gerne machen. Ich finde es cool, wenn man einfach am Meer wohnen würde. Aber am Seerhein ist es auch cool in Konstanz. Ja.
Was würdest du denn sagen, was ist für dich irgendwie so wichtig, dass du sagen kannst, oh, das war ein schöner Tag?
Ja, wenn jetzt zum Beispiel ich mit meinen Freundinnen einen schönen Tag verbringe, zum Beispiel man auch mal was Cooles feiert oder sowas. Ich mag das immer sehr, wenn ich auf Hochzeiten bin oder sowas. Finde ich einfach danach, wenn ich ins Bett gehe, oh, das war ein schöner Tag. Finde ich dann schade, dass es dann halt schon vorbei ist, dieser schöne Tag. Und dann würde ich, dann denke ich immer, warum sind die nicht so schönen Tage immer die längsten und die schönen Tage die kürzesten? Ich denke da manchmal so, aber ich glaube schon, dass es irgendwie, einfach, weil wenn nicht so schöne Tage, dann langweilt sich man sich ja auch manchmal und sitze ich da halt und langweile mich. Und dann ist halt, vergeht die Zeit nicht so schnell oder sowas. Und wenn ich dann halt schöne Tage habe, dann mache ich halt viel und dann, dann vergeht die Zeit einfach wie im Nix.
Okay, das ist ja spannend. Also bei dir sind viele Leute auf jeden Fall im Spiel. Okay.
Freunde auf jeden Fall, die sind Freunde. Mir so wichtig.
Und mit denen Zeit verbringen. Was denkst du denn, wenn du an Wachsen denkst? Wenn jetzt zum Beispiel draußen was wächst oder du wächst, was ist denn das für dich?
Das ist einfach, wenn man größer wird, wenn eine Pflanze zum Beispiel riesengroß wird, dann finde ich einfach, es ist auch schön, wenn irgendwas wächst, ein Baum zum Beispiel, der frisch eingepflanzt worden ist oder Blumen.
Kann man immer wachsen?
Naja, wenn man ausgewachsen ist, kann man nicht immer wachsen, aber die Natur wächst immer. Aber die wächst auch manchmal nicht, weil einfach er zu wenig regnet und zu viel Sonne.
Warum regnet es zu wenig und ist zu viel Sonne? Das verstehe ich nicht.
Weil Regen ist für die Pflanzen gut. Und wenn es nicht regnet, wenn es überhaupt gar nicht mehr regnet, dann verliert der Seerhein auch Wasser. Und das Wasser kommt ja auch irgendwo her. Und das kommt ja vom Himmel und dann vom Regen. Und dann kann man auch irgendwann nichts mehr trinken. Und dann...
Wenn es keinen Regen mehr gibt.
Genau. Das ist halt für die Pflanzen auch schlecht, dann sterben die alle. Ist alles grau, alles auf dem Boden und dann sieht die Welt, ist dann halt nur noch grau.
Und meinst du, das hat was mit uns zu tun, dass es manchmal nicht so viel regnet?
Ja, vielleicht schon. Vielleicht, weil wir zu viel Flugzeug oder so fliegen oder Auto fahren. Oder einfach Motorrad oder halt irgendwelche Sachen.
Mich würde noch voll interessieren, was würdest du denn sagen, wer kann mehr tun, um die Natur zu schützen? Du selbst, andere, wir alle zusammen.
Alle zusammen, weil wir können einfach versuchen, nicht so viel Plastik zu verbrauchen oder sowas. Oder nicht so viel Flugzeug zu fahren. Einfach vielleicht mehr Dinge einpflanzen oder sowas.
Was machst du denn da so?
Ja, wir machen jetzt ein Hochbeet. So ein, einfach eine Holzkiste sozusagen und eine Deckel. Und dann macht man halt unten mit so einem richtigen Gitter, so dass es halt kein Tiere reinkommen, das da hin und dann macht man am Rand, so dass es nicht so schimmelt, so eine Folie hin und dann Plastikfolie, ist zwar auch Plastik, aber es hat eine Plastikfolie und dann macht man halt Pflanzen oder sowas. Reiner kann man da, dann gibt es 4 verschiedene Schichten und dann macht man da noch Pflanzen rein, zum Beispiel wir machen, haben 6 Tomatenpflanzen, 2 Honigmelonen, 2 Gurken, 3 Paprikas, eine weiß ich nicht so richtig, da haben wir noch Fenchel, Salat, sehr viel Salat, ja.
Also ja, das waren
Charlotte
und Josephine für euch. Ich hoffe, ihr habt ein paar Gedanken und Ideen hier mitgenommen. Ich werde mich noch ein bisschen weiter mit dir unterhalten darüber, was du so denkst über Natur und Wachsen und über ein gelingendes Leben. Das ist nämlich echt nicht so einfach.
Ja.
Und jetzt zum Abschluss.
Ein Gedicht von Josef Guggenmos. Unterm Rasen. Es laufen die Kinder und raufen und spielen. Und unter ihnen im Erdreich wühlen die Würmer, die vielen. Doch was ist da unten? Im Dunkeln, im Kühlen, die Würmer, die fielen. Beim Wühlen fühlen, keine Sprache beschreibt es. Es ist ein Geheimnis und bleibt es.
Macht's gut.
Und tschüss.